Heute zu Gast die Nahrungsergänzungsmittel-Gummibärchen-Unternehmerin, frisch gebackene Millionärin auch noch, Laurence Saunier und Marlena Hien.
Das war eigentlich mal der ursprüngliche Trigger, dass meine kleine Schwester damals 16 Jahre alt sich das für 60 Dollar inklusive Zoll aus den USA bestellt hat und da geinfluenced war. Da dachte ich mir, okay, an dem Thema ist was dran. Dann kam der Stein so ins Rollen. Also wir sagen immer, Amazon war unser Business Angel und der Retail war unser VC. Weil das war natürlich einfach Cashflow, den wir dann hatten. Nach Douglas kam relativ schnell DM, Rossmann. Wir stehen immer noch mit unseren Produkten im Regal. Das wächst auch nach wie vor. Aber wir wussten, um den großen Sprung jetzt zu machen, muss es D2C sein für uns.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wenn man den beiden Damen zuhört, dann klingt es so einfach. Eine gute Idee gesucht, eine gute Idee gefunden, dann 4 Jahre lang sehr kreativ durchgezogen, dabei auch keinerlei fremdes Geld angenommen, sogar ein bisschen Glück gehabt, dass man fremdes Geld auch gar nicht bekommen hat, als sie es haben wollten. Am Ende die Firma immer weiterentwickelt. Dann kam ein Verkauf, der die beiden, wie man so raushören konnte, zwischen den Zeilen, glaube ich, sehr glücklich gemacht hat und der ihnen die Chance gibt, trotzdem noch viele Jahre weiter für die Firma tätig zu bleiben. Es folgt also nun die Feel-Good-Story, wie mache ich aus Nahrungsergänzungsmitteln, die sehr teuer sind übrigens, in Form von Gummibärchen ein wirklich florierendes Business. Apropos Feel-Good-Story, wer noch mehr Geschichten, nicht nur Feel-Good-Stories bekommen möchte, genauer genommen 3 Stück pro Woche, der ist eingeladen, sich anzumelden für meinen WhatsApp-Newsletter. Den schicke ich doch einmal die Woche raus, meistens freitags. Und schicke da 3 Links zu Medieninhalten, Twitter-Threads, Videos, Podcasts, vor allem auch Artikeln, die mich in der Woche begeistert haben, die ich sehr gerne und mit großem Gewinn gelesen habe. Das machen wir gemeinsam mit dem Partner Charles. Das ist das Backend des CMS, mit dem ich sozusagen euch dann per WhatsApp nicht nerve, hoffentlich, sondern sehr, sehr smooth und persönlich ein Newsletter schicke. Anmelden, dazu kann man sich in den Shownotes hier unter dem Podcast, bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Shownotes gibt. Und damit auf ins Gespräch jetzt endlich mit Marlena und Laurence. Hi.
Hi, danke für Hallo. Die Einladung.
Ihr seid eigentlich Werberinnen, ne?
Von Haus aus, ja. Ich schon. Laurence hat noch eine Karriere vorher im FMCG-Bereich. Aber
genau,
ja.
Ich habe bei L'Oréal gearbeitet in Paris, bei Unilever in Hamburg eine ganze Zeit. Und genau, dann hat es mich in die klassische Werbung verschlagen, nach München in der Agentur, wo ich auch Lena kennengelernt habe.
Und was war dann Serviceplan oder was?
Nee, das war eine kleine mittelständische Agentur, Gessolat. Die haben wir aufgebaut von 4 Leuten auf 40 Leute.
Die beiden?
In den letzten 10 Jahren. Wir beide mit den beiden Gründern zusammen.
Aha.
2 Brüder und ja, da haben wir gemerkt, wir können sehr gut zusammenarbeiten, sind sehr komplementär.
Was für eine Werbung war das dann? Also Fernsehwerbung oder Digital?
Full Service. Also wir haben super viel Digitalprojekte gemacht, Markenentwicklungsprojekte eben auch für in der Konsumgüterbranche. Da kam es so ein bisschen her, dass wir irgendwann Lust hatten, auch selbst was in dem Bereich zu machen.
Aber warst du beteiligt an der Agentur?
Ich bin beteiligt.
Ich nicht. Okay. Mein Mann hat die mitgegründet, deswegen.
Ah.
Genau, hab ich da halt mit aufgebaut und mit angefangen. Und das war eigentlich auch so der Grund, warum ich dann aus Hamburg nach München gegangen bin. Das fiel mir ja schon auch durchaus schwer. Aber ja, hat dann alles ganz gut gepasst.
Und dann wart ihr sozusagen da gemeinsam in der Agentur und habt ihr irgendwie gedacht, jetzt muss man ein richtiges Produktunternehmen her. Und was könnte das sein? Und dann habt ihr die Idee gehabt mit den Gummibärchen, mit den Nahrungsergänzungsmitteln drin.
Ja, wenn man so will, war es genau so. Passion Project, ehrlich gesagt, am Anfang. Wir haben gesehen, wir haben gerade Ressourcen, waren auch irgendwann so ein bisschen frustriert von unseren eigenen Kunden im Konsumgüterbereich, wo doch immer alles viel zu sehr fürs Shelf gedacht ist, so gar nicht digital gedacht, dann alles immer so eine Tendenz zur Mitte hat. Alles wird irgendwann in die Marktforschung gegeben und dann sind die coolen Ideen wieder weg. Und haben gesagt, vielleicht sollten wir einfach mal selber Produkt entwickeln und vor allem eine Brand entwickeln, die von Anfang an digital gedacht ist, die irgendwie so cool und so edgy ist, wie wir uns das vorstellen. Und dann ja, haben wir mal geguckt, was könnte man denn machen oder wo sind denn unsere eigenen Probleme, die wir gerne lösen würden. Mhm. Und so sind wir in den Bereich Nahrungsergänzung gekommen.
Und was genau verkauft ihr da jetzt im Detail? Also Gummibärchen, was ist da drin?
Das sind Vitamine und Mineralstoffe in Form von Gummibärchen und die lösen halt bestimmte Probleme. Ne? Also eben zum Beispiel das, was wir hier auch mitgebracht haben für die Haare, das ist unser Bestseller auch nach
Vielen
wie
Dank,
vor
ja.
Und gerne. Das war auch unsere allererste Variante, die wir entwickelt haben. Mittlerweile haben wir aber ungefähr ein Portfolio von fast 20 verschiedene SKUs und da ist jetzt noch ganz viel dazugekommen, wenn ich nicht schlafen kann, zum Beispiel was mit Melatonin oder Varianten auch mit Kollagen fürs Gesicht oder Energy-Bärchen hatten wir ja auch mitgebracht. So, und das sind halt einfach immer verschiedene, wirklich abgestimmt. Wir entwickeln das ja auch gemeinsam mit einer Ärztin im Team, mit Ernährungswissenschaftlern, mit Pharmazeuten, damit der Vitaminkomplex wirklich immer abgestimmt ist auf ein bestimmtes Problem, was wir dann halt lösen wollen.
Und diese Idee, das in Gummibärchenform darzureichen, die ist ja schon, sagen wir mal, relativ innovativ, oder nicht?
Nein, also die ist auch, das haben wir gar nicht erfunden. Also den Schuh wollen wir uns gar nicht anziehen. Da gab es schon andere Marken in den USA, die das gemacht haben. Es gab auch in Deutschland in Apotheken immer Gummibärchen für Kinder mit Vitaminen drin. Also die Idee an sich ist jetzt gar nicht neu. Für uns passte das einfach total gut zum Produkt, weil wir eben Nahrungsergänzungsmittel vor allem auch für Frauen machen wollten. Wir haben halt damals gesehen, 2018, dass der Markt eigentlich erstens ziemlich unterinnoviert ist, also die war halt noch so total irgendwie rational, weiß, männlich und alles immer so auf Performance oder Protein, keine Ahnung. Und für Frauen gab es halt noch so gut wie gar nichts. Und das war eigentlich so unsere Perspektive, dass wir gedacht haben, wir machen Nahrungsergänzungsmittel für Frauen, was dann auch einfach ein bisschen emotionaler ist und vom ganzen Packaging her, von der ganzen Anmutung. Und wir wollten das eben auch ganz positiv machen. Also wir wollen eben den Leuten genau oder unseren KundInnen nicht das Gefühl geben, dir fehlt jetzt irgendwas, du brauchst noch was, du musst irgendwie noch dich noch mehr optimieren und irgendwie noch besser sein, was weiß ich, sondern wollten halt wirklich eher so dieses positive, einfache Produkt, was halt im Alltag hilft. Also unsere Hauptkundin ist ja auch die klassische Multitasking-Mama im Alltagsstress. Und genau, das ist so der Kern unseres Produktes.
So Marmeladengläserartig, also wirklich ja. Schraubt man den Deckel auf und dann sind da so Gummibärchen drin. Und ihr habt mir dann netterweise 3 Stück mitgebracht und dann habe ich gefragt, was kosten denn so die Gläser? Und dann war ich ziemlich baff. Was kostet so ein Glas?
24,90 €.
Also 24,90 € für so ein Marmeladenglas voller Gummibärchen ist schon ungewohnt. Aber geht.
Geht absolut. Man darf es eben nicht als Gummibärchen sehen. Das ist nicht vergleichbar mit einer Haribo oder einer Katjes-Packung, sondern man nimmt ja auch nur 1 bis 2 Stück am Tag, je nach Sorte. Das heißt, man muss es wirklich mit einem Nahrungsergänzungsmittel und auch einem sehr hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel vergleichen. Und da sind wir eben sehr wohl in dieser Preis-Range drin. Wir wollten nämlich nicht nur einfach Gummibärchen machen, sondern auch ein Produkt, was wirkt, entsprechend hoch dosiert ist, was sehr clean ist, also wo keine Füllstoffe drin sind, Titandioxid, Magnesiumstearate. Da gibt es ganz viel Zeug, was in der klassischen weißen Tablette oder Kapsel oft beigemischt ist und da wollten wir wirklich ein hochwertiges, cleanes Produkt schaffen, was dann allein schon von den Rohstoffen eben auch seinen Preis
hat. Wer macht das Produkt eigentlich? Ist das irgendwie Teil eurer Firma oder kauft ihr das zu?
Nee, wir machen das mit Lohnherstellern, arbeiten da inzwischen vor allem mit einem Produzenten in Deutschland zusammen. Genau.
Den habt ihr euch dann gesucht, recherchiert?
Den haben wir uns gesucht. relativ lange recherchiert, wollten wir eigentlich von Anfang an direkt auch bei dem machen. Ist aber ehrlicherweise war das gar nicht so leicht.
Warum?
In Deutschland, weil wir natürlich erstmal mit einer relativ kleinen Charge angefangen haben. Also wir hatten ja keinen großen Businessplan und irgendwie die Idee, wir machen jetzt hier irgendwie ein riesen Start-up, sondern das war ja eher so wirklich so ein bisschen aus der Idee geboren, ach komm, lass uns mal was machen. Ein eigenes Produkt, was wir cool finden, also wie Lena es gerade erklärt hat. Und der zweite Trigger war eigentlich so ein bisschen, lass uns mal bei Amazon was machen. Und da sind wir auch dann erstmal relativ nerdig so rangegangen, diese ganze Amazon-Optimierung, wussten aber, oder was heißt wussten, wir haben einfach gedacht, das werden jetzt ja keine 20.000 Stück, die wir da sofort verkaufen, sondern wir wollten halt mit einer ganz kleinen Charge erstmal irgendwie so 2.000, 3.000 anfangen und das kannst du in Deutschland nicht produzieren. Das geht nicht. Da winken alle ab.
Dafür was haben wir da gemacht?
Schmeißt keiner seine Maschine an.
Dann haben wir uns in Richtung China gewandt, haben da einen Produzenten gesourced. Da waren diese Produktionsgrößen dann in Ordnung, diese Chargengrößen und dann, ja, haben wir da angefangen mit dem Produkt. Ist ein Produzent, mit dem wir bis heute im Austausch sind.
Ist ja noch nicht so lange her, war 2018. Ich meine, wir reden jetzt von vier Jahren.
Ja. Klar, aber es ging dann ja echt Schlag auf Schlag bei uns, so nach den ersten Anfängen bei Amazon, sodass wir wirklich schnell in diese Chargengrößen gekommen sind, sodass wir die Produktion nach Deutschland ziehen konnten.
Was war denn euer erstes, also erste, nicht Geschmacksrichtung, sondern erste sozusagen Ergänzungslösung?
Das Haarprodukt, also die Amazing Hair Vitamins, das ist auch bis heute der Bestseller. Das ist ein Haut-Haare-Nägel-Komplex mit Biotin, Folsäure, Zink und Haut-Haare-Nägel. Das ist halt so der Beauty-Need schlechthin bei Frauen, deswegen.
Aber bei Amazon suchen da viele Menschen danach?
Ja.
Ja, zum Glück. Also, und auch gerade 2018, da haben wir, glaube ich, auch einfach echt noch eine gute Zeit erwischt. Also, ich glaube, ja, andere haben bei Amazon schon vorher angefangen, Snox zum Beispiel, ne, 2016. Aber für uns war 2018 echt noch eine super Zeit, weil das auch gerade so anfing, eigentlich mit dieser ganze Markt Nahrungsergänzungsmittel so ein bisschen im Aufbruch war, ein bisschen was Neues passiert ist. Wir dann eben mit unserer ganz neuen Ansprache eben für Frauen, neues Trägerprodukt. Und da haben schon viele bei Amazon auch nachgesucht. Und lustigerweise waren wir dann ja auch tatsächlich relativ schnell für das Keyword Gummibärchen vor Haribo gelistet bei Amazon, weil wir halt echt gute Conversion-Raten hatten und gute Klickraten. Also da hat man schon gesehen, das war ein Produkt, nach dem echt gesucht wurde.
Ja, aber auch ganz generische Keywords. Haare, Haarausfall, Haarverlust,
und das
Haarwachstum.
Ist einfach eine gute Optimierung bei Amazon, gute Kauf-Conversion dann, das von Amazon immer geschätzt wird.
Ja. Genau, wir haben tatsächlich auch relativ viel Zeit in das Packaging investiert. Das war halt auch genau das Thema, dass wir dachten, ne, wird halt so viel fürs Regal entwickelt. Das habe ich auch immer gesehen aus der FMCG-Brille raus und wir wollten es halt digital entwickeln. Und ein Packaging digital muss halt schon anders aussehen. Also uns war wichtig, dass die Kontraste, dass es halt erstens ordentlich rausknallt auf diesen...
Also sehr rosa also zum Beispiel.
In dem
das
Fall,
das erste
ja.
war tatsächlich noch viel pinker. Dass halt Keywords direkt auch draufstehen, damit eben die Conversion-Rate damit man einfach wirklich sofort versteht, wofür steht dieses Produkt, was ist das? Biotin, Haare, genau, dass es auf kleinen mobilen Flächen super gut funktioniert vom Packaging. Dass es halt auch in so einer Suchliste auf dem Desktop bei Amazon, wenn halt irgendwie alles weiß ist, mehr oder weniger gerade in dem Bereich, unser Produkt halt total rausknallt. Also da haben wir schon sehr viel getestet vorher und unheimlich viel Liebe in dieses Packaging reingesteckt und sind dann tatsächlich sehr schnell mit echt guten Conversion-Raten und Klickraten bei Amazon belohnt worden. Also ich glaube irgendwie 25% Conversion Rate hatten wir damals. Waren dann sehr schnell Bestseller, auch in der Kategorie. Und haben dann echt relativ schnell, also ich glaube, die erste Dose haben wir im August verkauft und im November waren wir dann schon Kategorie-Bestseller und haben echt relevante Umsätze gemacht und haben total gestaunt, wie gut dieses Produkt gelaufen ist.
War denn, ich meine, diese Gummibärchen-Idee, habt ihr gerade erzählt, dass das in den USA auch schon gab?
Ja.
Ist ja nicht immer so eine globale Plattform, wo dann jemand, der das will, dann sozusagen auf eure amerikanischen Konkurrenten stößt?
Prinzipiell ja, aber Nahrungsergänzungsmittel sind ja auch ein reglementierter Markt. Und du kannst nicht mit jedem beliebigen US-Produkt in den deutschen Markt oder auch in andere europäische Länder eintreten. Also gerade der mitgrößte Player in den USA, Sugar Bear Hair, hatte da immer wieder Probleme, weil die Deklaration auf dem Label nicht für den europäischen Markt
war. Ach, die heißen Sugar Bear Hair?
Ja. Mhm. Die sind bekannt geworden mit Kim Kardashian und Kylie Jenner.
Die und die hat ihr auch gesehen am Anfang?
Die waren sehr bekannt, ja. Also das war eigentlich mal der ursprüngliche Trigger, dass meine kleine Schwester damals 16 Jahre alt sich das für $60 inklusive Zoll aus den USA bestellt hat und da geinfluenced war. Da dachte ich mir, okay, an dem Thema ist was dran.
Krass, okay. Und ihr habt das ja gemacht, auch ohne Kapital, kann man nachlesen.
Ja,
Ja, wir haben die Firma bis zuletzt gebootstrapped und das ging eben genau über diesen Weg. Auf Amazon echt ganz klein gestartet, machst ja sofort Umsatz. Wir haben auch die erste Charge direkt ins FBA-Lager geschickt, also wir mussten jetzt da gar nicht irgendwie groß zu Hause.
Das heißt, ihr habt dann angefangen mit 10.000, 20.000 Euro Vorfinanzierung aus eigenen, dann aus eigenen Ersparnissen.
Genau, ich glaube, jeder von uns hat 5.000 Euro am Anfang reingegeben.
Ja, also so mehr oder weniger die GmbH-Gründung und daraus haben wir dann halt die erste Charge bezahlt und uns dann eben im Marketing bei Amazon relativ nerdig einfach echt optimiert, probiert, gemacht, getan und hatten aber einfach auch wirklich Glück, also dass das Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort war bei Amazon und das einfach sich sehr schnell echt richtig gut entwickelt hat. Und dann kam ja der Retail, also dann hatte Tina Müller bei Douglas, ich glaube, das war im November, auch diesen Startup-Challenge ausgerufen.
Beauty Futures heißt die heute.
Ja. Genau,
Beauty Futures.
Genau, ja. Wir waren die ersten Gewinner von dieser Challenge, von dieser Startup-Challenge.
Ja, 2018. Genau, die haben wir gewonnen und dann waren wir im Januar direkt in allen Stores bei Douglas gelistet. Und das war der Moment, wo wir dann zu dem deutschen Produzenten hingegangen sind und gesagt haben, so, jetzt haben wir hier unsere Mengen, unsere 20.000 Stück pro Produktionsslot so ungefähr. Und dann kam
es. Ist denn das schwer, das zu produzieren? Also ich meine, ihr habt ja eine Ärztin im Team, aber das ist jetzt keine Rocket Science, sozusagen die richtigen Sachen zusammenzumischen und dann irgendwie in so Gelatine abzudrucken.
Gelatine ja nicht. Die Gummibärchen sind vegan, also zumindest 95%. Gelatine nutzen wir tatsächlich nur in den Varianten, wo wir halt Kollagen als tierischen Inhaltsstoff nutzen. Ansonsten ist uns das wichtig, dass die Gummibärchen vegan sind. Wir arbeiten da mit Pektin oder Stärke. Aber ja, es ist jetzt wie Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, im Allgemeinen. Das ist keine Rocket Science, aber ich komme von Unilever, L'Oreal, das ist alles keine Rocket Science. Shampoo, da irgendwie eine Plörre zusammenzurühren, so, ja, oder irgendwie Deo verkaufen. So, da geht's.
Das ist ein Marketing-Game.
Ja, so am Schluss ein Brand und ein Marketing-Game, ganz richtig.
Und das hat Amazon, dann kam Douglas. Und wie wurde die Story dann noch größer? Oder wie wurde die Marke dann noch
bekannter? Da kam der Stein so ins Rollen. Also wir sagen immer, Amazon war unser Business Angel und der Retail war unser VC. weil das war natürlich einfach Cashflow, den wir dann hatten. Nach Douglas kam relativ schnell DM, Rossmann,
die haben sich alle dann inbound bei euch gemeldet.
Die haben sich eigentlich alle inbound bei uns gemeldet.
Ja, der Witz war, dass Douglas hat uns echt total unterstützt, gerade auch im ersten Jahr. Und die hatten dann eine Messe als Hauptsponsor. Ich glaube, das war die Beauty Independent, gab es damals noch 2019. Und da hatte Douglas einen riesen Stand als Hauptsponsor, haben uns dann eingeladen, mitzukommen, unsere Marke da zu präsentieren. Und auf dieser Messe hat uns dann irgendwie Bipa, DM, alle haben uns da angequatscht, weil sie halt unseren großen Markenaufbau gesehen haben, halt in diesem Douglas-Umfeld. Und dann kam halt tatsächlich so eins zum anderen. Also DM machte immer erst über eine Testlistung. Wir sind da mit 3 Produkten ins Rennen gegangen. Ein Produkt war dann halt aus dem Stand, hat sich das so gut verkauft, dass DM das dann tatsächlich sofort gelistet hat. Das ist eben hier das Biotin ohne Zucker mittlerweile.
Das ist seit 3 Jahren jetzt im Regal bei DM.
Ich habe im Handelsregister gesehen, es gibt auch eine Zeit, da habt ihr zumindest irgendwie große Verluste gehabt.
Das war 21, genau. Da haben wir dann massiv ins Team investiert sind dann irgendwie von, ich weiß gar nicht, 3, 4 Leute, die wir noch 2020 gewesen sind, sind wir dann in 21 auf fast 20 angewachsen, weil wir eben gesehen haben, wir haben im Februar, März 2020 unseren eigenen Online-Shop gelauncht. Auf Shopify-Basis und der lief dann so gut. Klar, wir hatten dann natürlich auch Corona-Rückenwind, muss man auch sagen, aber das wollten wir dann halt in 21 auch nochmal voll mitnehmen und haben dann echt in ein relativ senioriges Team auch investiert. Also wir haben ein paar Head-Offs rekrutiert sind dann auch direkt in die Expansion gegangen, also nach Italien, nach Frankreich, in die Schweiz und das hat dann einfach erstmal, aber wirklich nur für dieses eine Jahr Geld gekostet.
Also da steht irgendwas über 1 Million Verlust.
Ja.
Eine knappe Million war das letztes Jahr am Ende. Ja.
Und war es aber liquiditätsmäßig kein Problem, so viel Geld zu verlieren?
Im Nachhinein habe ich mich auch gefragt, wie wir das eigentlich gestemmt haben, als ich die Zahl im Jahresabschluss gesehen habe. Aber ja, wir haben es geschafft. Wir haben selber nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht letztes Jahr, weil wir echt dran geglaubt haben. Wir haben noch ein bisschen aus der Familie ein Darlehen aufgenommen. Wir haben Revenue-Based Financing für uns entdeckt, dann in der zweiten Jahreshälfte. Das hat uns extrem geholfen.
Das heißt, ihr habt zukünftigen Umsatz schon euch woanders geliehen dann?
Genau.
Also so Factoring heißt es auch, oder?
Ja, also es ist tatsächlich so, du bekommst ein Darlehen, zu einem gewissen Zinssatz und fängst sofort an, das wieder zurückzuzahlen auf Basis deiner Shopify-Tagesumsätze. Also es ist wirklich connected mit Shopify.
Das gibt es auch Shopify raus, ist da denn, oder wer gibt es raus?
Nee. Das sind Anbieter. Da gab es mehrere, die strugglen. Alle gerade jetzt so ein bisschen. Uncapped, ja. Clearco. Also da gibt es einfach verschiedene. Waveflyer.
Die docken dann quasi Chip, dann.
Also Revenue-Based Financing. Die gucken in euren Shopify-Shop rein, erkennen eure Umsätze, ja, und sagen, okay, daran glaube ich, und dann geben wir euch das Darlehen.
Das ist eigentlich KI-basiert. Also der Shopify-Shop wird angedockt, Amazon wird angedockt, an so ein Dashboard, und dann
Facebook,
geht es
auch. Facebook, Google, du dockst eigentlich alle Tools an. Auf der Basis erstellen die eine Bewertung, sagen, wir geben dir Summe X zu dem und dem Zinssatz, den kannst du noch ein bisschen verhandeln. Und dann fängst du aber auch wirklich sofort an, das wieder zurückzuzahlen. Wenn du hohe Umsätze machst, zahlst du mehr zurück. Das ist ein fixer Prozentsatz, sagen wir 20% der Tagesumsätze. Wenn du weniger Umsatz machst, zahlst du auch entsprechend weniger
zurück. Also am Ende geht es dann darum, den zukünftigen Umsatz einfach vorzufinanzieren.
Genau, aber das ist halt im Gegensatz zu klassischen Banken, mit denen wir extrem gestruggelt haben, weil das Unternehmen war irgendwie 2-3 Jahre alt. Wir zwei weibliche Gründerinnen, also mit der klassischen Bank sind wir nicht besonders weit gekommen. Im Gegensatz dazu waren diese Revenue-Based Financing-Anbieter halt sofort bereit, uns Geld zu geben, weil die Zahlen gesehen haben, und zwar die aktuellen.
Und die Banken haben euch dann, also gab es da wirklich die Gespräche, wo ihr dann nach Hause geschickt wurdet, oder wie?
Ja, absolut. Also wir haben am Schluss noch einen KfW-Kredit aufgenommen letztes Jahr. Das war dann das letzte Puzzlestück der Vorfinanzierung. Aber absolut, wir haben uns an Banken die Zähne ausgebissen. Das kann man gar nicht
noch nicht
sagen.
Mal Dispo.
Genau.
Das ist irgendwie die, also bis heute haben wir, glaube ich, gar kein Dispo. Nee. Irgendwie brauchen wir es natürlich auch nicht, aber also es war halt einfach tatsächlich viel einfacher, mit so einem Clearco oder Uncap zu sprechen, die es halt gewohnt sind, Revenue-Based Financing zu machen, Startups zu finanzieren, die halt auch sofort gesehen haben, okay, die Marketing-Effizienz ist echt gut, operativ ist die Marge super. Das ist halt eine Frage der Zeit, ne, bis die Umsätze dann einfach in der Höhe sind, dass sie die Fixkosten auch wieder decken können. Also der Hebel, der operative Hebel, der halt noch da war, es war relativ klar, dass es dann irgendwann auch einfach reicht, wenn wir halt in gewisse Umsatzgrößen ziehen sozusagen, dass wir dann die Fixkosten auch sehr gut decken können. Und das war vorher ja, also 2018, 2019, 2020.
Welche Umsatzgröße wart ihr denn in dem Zeitraum, in 2021 oder so?
Wir haben letztes Jahr 6,5 Millionen Euro Umsatz gemacht.
6,5 Millionen.
Das war schon das war fast 200% Wachstum von 20 auf 21. Also es war einfach ein Jahr des extremen Wachstums, wo klar war, das wird schwierig, das profitabel hinzukriegen.
Haben jetzt aber dieses Jahr dann aber in den achtstelligen Bereich reingesprungen.
Ja, richtig, also in den achtstelligen Bereich, und dieses Jahr auch seit Januar auch schon profitabel durchgehen. Also Q4 letztes Jahr war auch schon profitabel, und so haben wir auch weitergemacht.
Und jetzt wird dann dieses Jahr, kommt dann bei 10 oder 12 oder sowas raus?
15.
Also nochmal fast verdreifachen.
Ja.
Mhm. Okay. Und was ist jetzt der größte Stream? Ist es noch Amazon, oder ist es jetzt
schon lange nicht mehr. Es ist D2C. Wir machen inzwischen 80% D2C.
Also auch über euren Shopify.
Ja. Also auch das war ein Wandel, den wir letztes Jahr vollzogen haben, eben weg vom Retail hin zu D2C, hin zu unseren eigenen Kundendaten und auch eben im Ausland. Also wir machen D2C in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich, und insgesamt 80% roundabout.
Okay, und das habt ihr bewusst so gewollt, weil ihr die Handelsmarge sparen wolltet, oder?
Nee, gar nicht unbedingt aus Profitabilitätsgründen. Also man muss schon sagen, so ein Retail-Geschäft, wenn du da irgendwie ein paar Paletten rüberschiebst, das ist viel profitabler, als jetzt irgendwie Direct-to-Consumer aufzubauen und wirklich jeden Kunden ja erstmal auch akquirieren zu müssen. Das kostet ja Geld, und letztlich braucht es dann natürlich auch einfach eine Zeit, bis du dann halt eine relevante Größe hast, wo es dann eben auch wirklich Spaß macht. Und deswegen war das jetzt gar nicht unbedingt profitgetrieben, sondern tatsächlich eher so, dass wir halt nachhaltiger oder einfach glauben, dass so ein Business natürlich nachhaltig viel erfolgversprechender ist, wenn du eben deine eigenen Kundendaten hast und auch selber die Expansion einfach steuern kannst. Und
die Produktpalette auch. Also genau. Wir wollten in die Breite wachsen. Du kannst im Retail halt, der Shelf-Space ist extrem begrenzt. Du kannst da nicht mit 10 Varianten stehen. Also manche Brands können das. Für uns wäre das schwer geworden. Wir wollten aber noch viel mehr Produkte anbieten. Wir wollten auf jetzt 20 SKUs anwachsen und wirklich verschiedenste Schönheits- und Gesundheitsbedürfnisse von Frauen auch bedienen. Wir wollen auch eine Femhealth-Brand sein. Also wir wissen, Frauen haben einfach die verschiedensten Gesundheitsbedürfnisse oder Nährstoffbedarfe in ihrem Leben, in ihren verschiedenen Lebensphasen. Sei das eine Kinderwunschphase, eine Schwangerschaftsphase, eine Menopausenphase. Und darauf wollten wir Antworten bieten mit unseren Produkten. Die sind teilweise sehr nischig. Das kannst du nur im D2C verkaufen. Mhm. Aber es gibt die Abnehmerinnen dafür. Und deswegen war das immer unser Ziel, irgendwann selbst D2C zu verkaufen mit dieser breiten Palette an Produkten.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Und wie kriegt ihr jetzt den Traffic auf den Shop? Also ich meine, jetzt versteht der Handel, ne? Das hätten die jetzt einfach abgenommen und dann in ihre Läden gestellt, Rossmann und Co. Jetzt müsst ihr selber für den Traffic sorgen. Wie macht man das? Über Instagram.
Performance-Marketing generell, also das ist Facebook, Instagram, das ist Google, das sind auch Influencer für uns.
Sag mal ein paar Influencerinnen wahrscheinlich.
Wir haben eine Database von 30.000 Influencerinnen, das würden wir jetzt lange erzählen, damit anfangen.
Also nicht die eine Person,
sind ein paar große, also es gibt natürlich ein paar große Namen. Gianna Ina Zarella ist eins unserer Haupttestimonials, mit der haben wir auch unseren TV-Spot gedreht dieses Jahr.
Mhm. Nina Bott ist eine andere, also eben klassischerweise tatsächlich so die Mamas, die halt selber auch im Leben stehen, jetzt nicht die Jüngsten, ne, also schon eher so Richtung irgendwie 30 oder eben auch gerne mal über 40, die einfach was zu erzählen haben und dem man das auch dann tatsächlich einfach glaubt, wenn sie sagen, sie haben halt hier irgendwie ihre Kinder stehen im Leben, haben irgendwie so ihren Multitasking, Alltagsstress. Genau.
Und genau. Dann halt und das sind auch echte Fans. Also die Long-Term-Influencer, mit denen wir schon lange arbeiten, das sind auch wirklich Fans des Produkts. Gerade Gianna Ina, die hat uns auch angesprochen damals für ihren Adventskalender Initial.
Ist das einen Wirkungszusammenhang erkennbar? Also wenn ich das jetzt irgendwie nehme und da jetzt gegen meinen Haarausfall anarbeite, ist das jetzt irgendwie, muss man daran glauben? Ist das ein bisschen auch so, okay, ich tue mir was Gutes? Oder wie ist diese Wirkung gemessen?
Also das ist ja keine Homöopathie. Ne? Das ist Nahrungsergänzung. Für die Vitamine, die da drin sind, gibt es ja offiziell zugelassene Wirkaussagen auf EU-Ebene, die sogenannten Health Claims. Die sind wirklich auch durch Doppelblindstudien belegt worden, deswegen darf man sie auch treffen. Und das ist, Biotin trägt zum Erhalt normaler Haare bei. Genau, das Gleiche kannst du für Folsäure, für Zink zum Beispiel sagen. Und dann, klar, klappt das nicht für jeden, weil viele Leute haben gar keinen Mangel. Wenn du überhaupt keinen Mangel hast, weil du dich unglaublich ausgewogen ernährst, dann wirst du da auch keine große Wirkung on top sehen. Wenn du ihn aber hast und viele Leute haben ihn eben, dann wirst du auch eine Wirkung sehen. Und jetzt kann man sagen, der Rest ist irgendwie Placebo oder Wunschdenken. Wir gucken da eigentlich immer so auf unsere Trustpilot-Reviews. Die sind bei 4,7 von 5 Sternen, weil das für die allermeisten Leute sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz wirst du immer Leute haben, die sagen, hat gar nichts gebracht.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Use Case, das mir jetzt entgegenkäme, ich habe so ein bisschen Flugangst. Ihr habt ja auch diese Beruhigungsmittel.
Melatonin.
Wer ist es?
Melatonin.
Melatonin, genau. Das wurde mir auch schon häufiger empfohlen, dass man das vor Langstreckenflügen nehmen soll. Habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber am nächsten Mal wollte ich sagen, könnte ich davon jetzt dann irgendwie 3 Gummibärchen mehr reinhauen und dann penne ich da durch? Oder?
Ja, vielleicht nicht direkt 3, sondern immer darauf achten, was auf der Packung steht. Melatonin ist ja ein körpereigenes Schlafhormon. Gerade im Flugzeug hast du aber diesen Tag-Nacht-Rhythmus nicht. Es wird auch nicht richtig dunkel, deswegen wird das dann nicht produziert. Deswegen gibt es eben für Melatonin diesen zugelassenen Health Claim, dass es Jetlag reduzieren kann und dass es die Einschlafzeit verkürzen kann. Dementsprechend nimmst du am besten mal ein Bärchen zum Start, dann hast du 1 Milligramm Melatonin. Guckst mal, wie du damit fährst. Aber ja, das hilft vielen Leuten extrem, auch bei Schichtarbeit, solchen Dingen.
Habt ihr das auch bewusst so beworben, nach dem Motto hier mit irgendwie angenehmer Fliegen oder so? Oder?
Fliegen ist jetzt ein bisschen spezifisch in der Zielgruppe. Ja. Wir kommen schon aus der Schlafrichtung, also schneller einschlafen, besser durchschlafen.
Ja. Aber das erzählen dann vor allem Influencer auf den größeren Kanälen. Noch nicht so der TikTok oder TikTok auch?
TikTok fangen wir jetzt gerade wieder ein bisschen an. Für uns ist es halt durch das Bootstrapping extrem wichtig, dass alle Marketingkanäle profitabel funktionieren und entsprechenden ROAS haben. Auch
ROAS,
die Influencer.
Also Return on
Ad Spend, ganz genau. Und das war eben bei TikTok lange nicht der Fall. Also da ging es ja letztes Jahr erst so ein bisschen los mit Werbung eigentlich. Deswegen haben wir da, wenn wir sehen, wir verbrennen eher Geld, dann hören wir meistens auch relativ schnell wieder auf, wenn wir es nicht in kürzester Zeit optimiert bekommen. Jetzt starten wir wieder. Aber ja, bisher haben wir das nicht aus dem Stand.
Und Fernsehwerbung macht ihr auch.
Ja, aber da haben wir ja auch einen Start-up-Wettbewerb. Genau. Also wir sind die Queens der Startup-Wettbewerbe, die richtig was bringen. Wir haben den Seven Ventures Pitch Day dieses Jahr gewonnen. Da gab es ein Media-Budget von 3 Millionen Euro zu gewinnen. Und deswegen dürfen wir uns jetzt im TV auch mal austesten.
Das habt ihr schon angebrochen, das Budget, oder noch gar nicht?
Ja, wir haben das im September schon ein bisschen angebrochen, aber echt nur eine Woche oder zwei Testing. Deswegen können wir da noch nicht viel dazu sagen, weil wir mit einem Stockout konfrontiert waren. Es gibt ja unglaubliche Probleme entlang der Supply Chain, gerade in der Rohstoffbeschaffung. Und wir hatten tatsächlich ein Stockout von unserem Bestseller, sodass das halt nichts gebracht hätte an der Stelle, das TV-Geld rauszuballern.
Weil und was fehlt da bei so Stockout? Heißt
in
was
dem Fall fehlte die Stärke. Also wir haben tatsächlich, uns ist eine komplette Lieferung vom Produkt ausgefallen. Unser Produzent hat gesagt, sorry, ihr kriegt übermorgen keine 50.000 Stück. Insofern war das ein bisschen doof vom Timing her. Jetzt starten wir im Januar nochmal
durch. Wie groß ist eigentlich die Marge auf dem Produkt?
Nahrungsergänzungsmittel haben allgemein eine sehr gute Bruttomarge. Das kann man sagen.
Ja, also wir haben Produktkosten von ungefähr 20%.
Okay, das heißt 80% sind dann tendenziell auf dem Produkt immer. Genau, da haben wir noch Marketing und das Ganze.
Logistik, genau. Logistik, Payment sind natürlich noch weitere variable Kosten und Marketing letztlich.
Ja, genau. Wir haben ein relativ hochwertiges Packaging auch, muss man auch dazu sagen. Die klassischen Nahrungsergänzungsmittel kommen ja meistens in dieser Plastikverpackung mit dem Plastikdeckel, sind auch so nicht so besonders schön anzuschauen. Da investieren wir schon auch rein in das dunkle Glas, das die Vitamine auch schützt. Das, was auch wirklich optisch und haptisch eine schöne Sache ist.
Und Marketingkosten war dann irgendwie, brecht ihr das runter auf die Produktunit, was dann an Marketingkosten als Quote sozusagen ist? Auf
so 30% ungefähr Marketingkosten.
Oh wow, also es ist mehr als am Ende teurer, das Marketing zu machen, als das Produkt überhaupt zu produzieren.
Ja, wir müssen natürlich sehr viel Vertrauen für das Produkt auch schaffen. Also das ist halt wichtig, ne? Dass du es auf verschiedenen Kanälen auch siehst. Wir investieren auch echt viel in Content, eben auch in eine Ärztin, in eine Ernährungswissenschaftlerin. Das ist für uns auch letzten Endes Marketing, dass du einfach nochmal Expertise rund um das Thema Nahrungsergänzung und Pharmazie und Ernährung schaffst rund ums Produkt.
Und dieser Content wird dann auf eurer Website auch vor allen Dingen ausgespielt?
Genau.
Und ihr habt gerade erzählt, Trustpilot spielt auch eine Rolle und Google Reviews.
Absolut.
Und
was noch so. Also jede Art von Review-Tool ist total wichtig. Einfach, du musst eben lesen, dass das für andere funktioniert hat, damit du dem auch ein Vertrauen gegenüber bringst. Weil wir sind eben keine Pharma-Brand, die es irgendwie seit 100 Jahren gibt oder die in jeder Apotheke steht, sondern das ist ein junges Start-up und da musst du als Konsument Vertrauen fassen. Und da wollen wir wirklich alle
Trust gewinnen. Und wie geht man diese Review Plattform an? Also ich meine, darauf zu hoffen, dass dann einfach Leute das cool fanden, dass sie noch da reinschreiben, ist ja wahrscheinlich zu wenig. Man muss es ja irgendwie proaktiv gestalten, diese Reviews.
Genau, also bei Trustpilot, da schreiben wir eigentlich die Kundinnen, nachdem sie gekauft haben, aktiv an und bitten sie darum, eine Bewertung abzugeben. Zum einen von ihrem Shopping-Erlebnis, zum anderen auch von ihrem Produkterlebnis nach x Tagen.
Also bei Amazon wahrscheinlich ähnlich?
Also bei Amazon darfst du das ja eigentlich nicht.
Nee, da machen wir gar nichts, ehrlich gesagt.
Und gibt es sonst noch Plattformen, die vielleicht relevant sind, also außer Trustpilot?
Google, aber da machen wir auch nichts. Wir hatten eine Zeit lang mal überlegt und darin auch so ein bisschen experimentiert, dass wir halt statt die Einladung für Trustpilot für Google verschicken, machen das dann aber jetzt nicht mehr, weil wir doch sehen, dass Trustpilot ist eigentlich eine große, relevante Plattform.
Unabhängig.
Unabhängig, genau. Und da fahren wir eigentlich sehr gut mit. Und Google, da klar, also hin und wieder bewertet da mal jemand und auch gut. Also ich glaube, bei Google haben wir auch irgendwie 4,7 oder sowas. Aber da sind wir jetzt nicht aktiv hinterher.
Und so der typische Kunde, kauft er dann ein Glas oder wie viel, also was ist denn so ein Warenkorb, den man da bei euch bestellt?
Unser Warenkorb liegt in Deutschland bei ungefähr 50 Euro, Tendenz steigend.
Also zwei?
Nee, eher 3 bis 4 tatsächlich, weil wir incentivieren das schon mit Rabatten, wenn du mehr als eine Dose kaufst.
Aha.
Weil das für uns natürlich einfach profitabler ist letztlich. Wir subventionieren auch die Versandkosten zum Beispiel, weil wir eben wirklich wollen, dass dieses Produkt ist einfach. Das ganze Shopping-Erlebnis soll einfach sein. Also der Kunde zahlt halt auch keine Versandkosten. Das fanden wir auch irgendwie komisch, dann 4 Euro Versandkosten mal 24 Euro. So. Deswegen haben wir uns dann eigentlich von Tag 1 dafür entschieden, das nicht zu machen. Und wenn man die Kosten dann halt runterrechnet, sehen wir einfach, dass es für uns am profitabelsten ist, wenn halt der Warenkorb so bei 50 Euro liegt, und dann incentivieren wir das eben auch gerne, wenn man eben mehr kauft. Und genau, so.
Also ihr habt, glaube ich, mal bei Kassenzone erzählt, dass was nicht nur relevant ist, was man einmal kauft, sondern auch im Jahr dann häufiger kauft.
Ja, klar.
Ne?
Also wie bei jedem D2C-Modell, die Repurchase Rate ist mit das Wichtigste. Also dass du deine Kunden nicht jedes Mal aufs Neue einkaufen musst, sondern ein Kunde zur Stammkundin wird und eben immer wieder einkauft. Das haben wir Gott sei Dank auch sehr hoch und das ist Dreh- und Angelpunkt des Geschäftsmodells.
Und dann macht ihr dann über E-Mail oder über wie haltet ihr diese...
CRM im Allgemeinen, hauptsächlich E-Mail aktuell noch.
CRM ist ja eigentlich ein anderes Wort mittlerweile für E-Mail, oder?
Ja.
Ja, also WhatsApp ist ja auch gerade sehr stark angekommen, haben wir noch nicht ausprobiert, steht aber auch für nächstes Jahr auf dem Plan definitiv. Charles, das kennst du ja auch,
glaube
ich.
Natürlich, kann ich empfehlen. Kann ich empfehlen, ja, genau.
Genau, noch sind wir da halt per E-Mail unterwegs, aber ja, es funktioniert sehr gut und da machen wir halt die unterschiedlichsten Sachen. Also natürlich klassisches Campaigning auch, aber wir experimentieren auch relativ viel rum, um die Kunden da eben im Loop zu halten, auch mit Content, magaziniger Content. Ja, und natürlich auch einfach den ganzen Lifetime der Kunden versuchen wir eben auch einfach bestmöglich zu bespielen, um einfach immer wieder einen Kontaktpunkt zu haben und die Kunden zum Wiederkauf anzuregen.
Ist es wichtig, dass das Produkt am Ende vegan ist? Ihr habt ja gerade schon mich da korrigiert. Also wird vegan gefordert oder ist es euer Wunsch, das zu machen? Oder?
Ja, das ist schon wichtig. Oder mehr noch als vegan ist es, dass es keine Gelatine ist. Gelatine, das weiß inzwischen irgendwie jeder, was das eigentlich ist. Und da haben wir schon bei den Kollagen-Varianten, die eben nicht vegan sind, kriegen wir immer wieder Feedback. Warum ist das so? Ich will das nicht. Oder das hat auch die höchste Retourenrate beispielsweise, weil es nicht vegan ist.
Aber eigentlich stelle ich mir vor, gibt es doch gar keine Retourenrate, oder? Ich meine, wir kaufen
die, ist, ja. Die ist super, super niedrig. Also die ist bei 2% oder so. Aber nichtsdestotrotz, von den Produkten sind die mit Gelatine, die am meisten retourniert werden.
Aber auch das bieten wir den Kunden zum Beispiel aktiv an. Ne? Also wir sagen wirklich, du kannst es jederzeit zurückschicken, wenn es dir irgendwie nicht schmeckt oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, keine Ahnung, es bringt mir nichts. Ne? Wir bieten das wirklich jedem Kunden an, auch auf der Webseite. Und das machen wir sehr offensiv, auch in den Kunden-E-Mails, die wir dann hinterher schreiben, dass sie es zurückschicken können und das Geld voll erstattet bekommen, auch wenn die Dose angebrochen oder sogar leer ist.
Und wenn die Dose angebrochen ist, dann gibt ihr das woanders mit rein.
Nein.
Nee, du dürfen das auch behalten. Also ne, ja. brauchen wir gar nicht zurück, aber du bekommst dein Geld zurückerstattet, wenn du nicht zufrieden bist. Auch das ist ein Vertrauensfaktor.
Und trotzdem liegt die Leute, die das in Anspruch nehmen, ich glaube, die Rate liegt so bei 2% oder so. Also wirklich extrem gering.
Und gibt es noch andere Maßnahmen, um den Trust irgendwie zu steigern? Also diese ganzen Review-Plattformen haben wir jetzt gehört. Ihr arbeitet mit den Ärztinnen und Ärzten zusammen und Content ist ein Thema. Mhm. Was macht man noch? Also gibt es irgendwie, macht die Stiftung Warentest? Gibt es wahrscheinlich nicht dafür?
Nee. Gibt es nicht. Kannst du auch nicht aktiv anfragen. Klar, Presse, PR haben wir auch relativ stark gemacht die letzten Jahre, weil da in dem Bereich schon die klassischen Frauenmagazine auch noch eine Instanz sind. Mhm. Auch immer viel über Beauty und Gesundheit berichten.
Ja, und einfach zufriedene Kunden. Ne? Also wenn die dann halt drüber sprechen und es weiterempfehlen, das ist eigentlich immer das Beste. Marketing letztlich. Und so sind wir halt bislang echt gut gewachsen. Also wir haben ja zum Glück immer viele, viele neue Kunden, die wir ansprechen und mit denen wir es ja eben auch geschafft haben, uns von Jahr zu Jahr mehr als zu verdoppeln. Also da sehen wir schon, dass da einfach was drinsteckt, ne? Wenn die drüber sprechen, sich das gegenseitig auch empfehlen. Und die Repurchase Rate liegt eben bei ungefähr so 40%, 40-45%. Genau.
Die Kunden kaufen irgendwie beraten dann so lassen? Ich meine, gerade dieser Move, vom Handel wegzugehen. Ich meine, ich hatte vor kurzem mal mit der Cosnova Gründerin gesprochen. Die ist ja im Handel sehr, sehr groß geworden. Man kann ja, wenn man im Handel erfolgreich ist oder ein Händler erfolgreich liefert, sag ich mal so, auch wirklich tolles Geschäft aufbauen. Und es war bei euch ja scheinbar alles so schon dahin aufgestellt. Und dann habt ihr euch ja scheinbar entschieden, nee, wir gehen doch den D2C-Weg lieber. Das erscheint mir schon ein ziemlich krasser Move, auf den man so eigentlich nicht kommt. Also zu sagen, jetzt gehe ich da weg von dem Weg, der jetzt gerade zum Erfolg führt und biege nochmal ganz neu ab, in der Hoffnung, das hast du ja gerade gesagt, damit ich mir dann halt noch mehr Sorten oder noch mehr Angebote schaffen kann. Okay, aber der Wunsch nach Erfolg ist meistens stärker als noch mehr Angebote.
Ja, aber das hat er immer nur addiert. Also und wir haben den Handel ja nicht aufgegeben deswegen. Wir haben ihn ja so weitergeführt. Wir stehen immer noch mit unseren Produkten im Regal. Das wächst auch nach wie vor. Aber wir wussten, um den großen Sprung jetzt zu machen, muss es D2C sein für uns. Also das wäre wirklich für eine ganz neue Brand schwer geworden. Wir haben ja nicht die Riesenregale von dem Cosnova bei DM oder Rossmann. Also da aus dem einen Produkt raus so stark zu wachsen, das wäre so, glaube ich, nicht möglich gewesen.
Nee, und ich glaube, wir wollten uns auch nie abhängig machen. Also ich glaube, wir haben ja auch gegründet, irgendwie aus dem Bedürfnis heraus, möglichst unabhängig agieren zu können. Und dann hast du da wieder den Händler oder Amazon und dann bist du wieder irgendwie in so einer Form von Abhängigkeit und musst halt immer gucken, okay, wie viel kauft er jetzt? Ne? Kann ich mit dem weiter wachsen? Wie kann ich da irgendwie weiter planen? Und für uns war das dann schon eigentlich immer der Wunsch von Anfang an. Also wir haben tatsächlich eher den Umweg über den Retail genommen. Aus Cashflow-Gründen und aus Bootstrapping-Gründen. Aber von Anfang an war der Wunsch, wirklich möglichst das selber gestalten zu können. Und das liegt natürlich im D2C. Wenn du eben deinen eigenen Shop hast und deine eigenen Kunden so bespielen kannst, wie du das eben gerne möchtest und auch dein eigenes Portfolio so entwickeln kannst, wie du gerne möchtest. Unabhängig davon, okay, kann ich da jetzt bei Amazon, kriege ich da irgendwie die Reichweite für, sondern...
Eure Geschichte klingt ja so naheliegend und so logisch und auch irgendwie so einfach. Und dann habe ich mal das Gefühl, die Downside davon könnte natürlich sein, dass man sie auch schnell nachbauen kann oder euch kopieren kann. Ich glaube, bei Douglas gibt es mittlerweile sogar White Label Gummibärchen, wo auch Nahrungsergänzungsmittel drin sind. Also es gibt sogar schon ein bisschen, aber da habt ihr keine Angst vor?
Die Gefahr ist im Konsumgüterbereich natürlich immer da, dass White Label im Produkt nachgebaut wird, umso wichtiger ist halt die Marke und dass die stark ist. Ja, Douglas hat dann selber auch Nahrungsergänzungsmittel in Gummis ins Regal gestellt neben uns. Aber zu dem Zeitpunkt war die Marke dann schon stark genug, dass das unseren Verkäufen keinen Abbruch getan hat. So unsere Käuferinnen waren dann schon loyal genug an der Stelle, als dass da beides koexistieren kann. Genauso im D2C-Bereich gibt es natürlich inzwischen viele Nachahmer. Wenn man Erfolg hat, dann bleibt es auch nicht aus. Können wir auch absolut mitleben. Wir würden uns nur manchmal wünschen, dass sie uns nicht ganz so plump kopieren würden.
Aber da gibt es, wie viele Kopien gibt es da mittlerweile?
Ach, schon so 1, 2, 3, wo wir jetzt wirklich sagen, okay, das ist schon sehr krass nah an uns dran. Auf der anderen Seite denken wir, okay, letztlich ehrt es uns ja auch. Also dann haben wir offensichtlich einiges richtig gemacht. Und je größer der Markt, also das glauben wir schon auch, desto mehr hilft uns das auch. Weil es ist ja schon in Deutschland noch ein relativ neuer Trägeransatz, diese Gummibärchen. Und je mehr da irgendwie reinkommen und desto größer der Markt insgesamt wächst. Das ist ja jetzt nicht so, dass uns das dann insgesamt schadet. Und ich komme ja selber aus der FMCG-Welt und da ist es letztlich gang und gäbe, dass du in jeder Kategorie hast du immer eine starke Marke und du hast irgendwie die No-Frills-Produkte oder die No-Name-Produkte daneben. Ich finde es letztlich nicht schlimm und wir konzentrieren uns da auch einfach sehr stark auf unser eigenes Wachstum und auf das, was wir halt gut finden und wollen. Und das hat uns bislang ganz, ganz gut getragen.
Und die größte Verwechslungsgefahr besteht, glaube ich, immer zu einem anderen Bären-Startup aus München. Wobei die was ganz anderes machen.
Ja. Genau, Porridge.
Grüße gehen raus an Free Bears, eine tolle Porridge-Company aus München. Genau, wir sind beide die Bärchen-Startups aus München.
Auch eine Gründerin, ne?
Auch eine Gründerin mit ihrem Ehemann.
Und die war bei Höhle der Löwen.
Richtig, die war bei Höhle der Löwen.
Habt ihr jemals Höhle der Löwen für euch erwogen, als das auch zu machen?
Ja, wäre natürlich ganz spannend gewesen. Wir waren auch mal im Casting-Prozess. Sony hatte uns damals angeschrieben, haben dann, glaube ich, sogar noch ein Video hingeschickt und dann war Schluss an der Stelle.
Also haben sie sich nicht mehr bei euch gemeldet?
Nö. Insofern.
Habt ihr auch Glück gehabt, weil wenn dann jemand sozusagen genau. 20% gekauft hätte für 100.000 Euro oder sowas.
Das denken wir uns heute halt auch. Also wir sind wirklich froh um jeden Deal, der nicht gemacht wurde, der Richtig. Nicht zustande gekommen Richtig. Ist, weil sonst wären wir nicht jetzt da, wo wir sind.
Ja, danke an alle, die Nein gesagt haben.
Genau.
Wer plant im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR. Zurück zum Podcast. Warum habt ihr diese Firma dann verkauft? Ich meine, es ging jetzt alles nach einer super Geschichte und alles war auch da aufgestellt, jetzt nach dem Move auf D2C nach für langfristigen Erfolg. Wachstum da, warum gibt man das dann weg?
Also, wir sind ja nach wie vor relevant rückbeteiligt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das komplett aus den Händen gegeben hätten, sondern für uns ist es eigentlich mehr so, wir haben da jetzt einen starken Partner mit an Bord genommen. Und wie der heißt? Havea. Havea.
Havea ist eine französische Firma, glaube
genau, ich. Genau, ein französischer Konzern im Bereich Natural Health. Genau.
Und dahinter steht auch nochmal ein PE, BC Partners, die da jetzt auch gemeinsam mit Havea und mit uns einfach den europäischen Markt, glaube ich, insgesamt nochmal so ein bisschen aufrollen möchten und einfach ein großes, eine große Plattform schaffen möchten in dem Bereich Consumer Health, Supplements und ich glaube, wir können da gemeinsam einfach unheimlich viel noch schaffen und rausholen. Und das war dann so der Grund, warum wir gedacht haben, okay, das passt. Also einerseits...
Wie kam es zustande? Also haben die euch angesprochen? Habt ihr die angesprochen? Oder?
Ja, also wir haben tatsächlich schon einen strukturierten Prozess gemacht. Uns hat letztes mit M&A-Boutique, genau, die Firma Karlsruhe hat uns da Ende letzten Jahres angesprochen.
Schöne Grüße, ja.
Genau, da sind wir sehr dankbar. Also schöne Grüße an Karlsruhe an der Stelle. Die haben ja einen wahnsinnigen D2C-Track Record mit den verschiedensten Brands. Das heißt, da haben wir uns eigentlich sofort gut aufgehoben gefühlt. Wir haben trotzdem noch ein paar Monate überlegt, ob wir das jetzt wirklich schon machen wollen. Haben aber einfach angesichts des Wachstums aktuell gesehen, dass wir für die weitere Zukunft Unterstützung wollen im Bereich Operations, im Bereich Finance. Das ist auch gar nicht mehr so das, was uns im Kern liegt. Wir sind halt schon im Branding und im Marketing zu Hause und in der Produktentwicklung und wollen uns eigentlich darauf fokussieren, weil das sind unsere Stärken und haben uns schon gedacht, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt jetzt, wo das Ganze auf 15 Mio und aufwärts wächst, da einen Partner mit an Bord zu nehmen. Mhm. Und dann haben wir diesen Prozess gestartet und waren jetzt am Ende sehr glücklich, dass wir einen Strategen gefunden haben und nicht einen reinen Finanzinvestor, der diesen Weg jetzt weiter mit uns gehen möchte.
Okay, und das heißt, dann habt ihr da verschiedene potenzielle Käufer kennengelernt und die haben euch am meisten überzeugt?
Die haben uns am meisten überzeugt, ja, weil die uns wirklich sehr viel bieten können, weil das auch ein geiles Team ist, also das Deal-Team, aber auch insgesamt die Firma ist echt cool, hat einen guten Spirit, will weiter wachsen. Es gab jetzt eben auch bei denen gerade dieses Event, dass sie eben von BC Partners gekauft wurden. Das wird nicht der letzte Besitzer sein, das ist ja selber ein Private Equity. Das heißt, es ist auch für uns eine tolle Opportunity, zum einen jetzt natürlich Geld hinter die Firewall zu bringen, aber auch in Zukunft nochmal vom weiteren Wachstum profitieren zu können.
Und wie werden solche Firmen bewertet? Also was ist da so die üblichen Multiples? Auf den Umsatz oder aufs Ergebnis oder wie läuft das?
Auf den, ja, also je nachdem. Ja. Am Schluss steht da einfach ein Kaufpreis. Ne? Mhm.
Von Havea jetzt, meinst du?
Generell in dem Segment. Also ich vermute mal, dass ihr eure jetzt nicht so richtig...
Havea hat, glaube ich, ein Umsatzmultiple von 5. Die sind mit 1 Milliarde bewertet.
Okay.
Ja.
Genau.
Und, ja, allgemein ist es, glaube ich, alles zwischen 2 und 5 so im Konsumgüter- und D2C-Bereich.
Auf den Umsatz?
Auf den Umsatz,
also das heißt, stellen wir mal 2, dann wären das bei euch jetzt dann 30 Millionen gewesen. Und 5, dann wären das sogar 75 gewesen.
Irgendwo da drin wird es liegen, das ist richtig, Philipp, aber wir haben Stillschweigen vereinbart genau. Über den Kaufpreis.
Aber es liegt dann irgendwo, okay. Ist ja zwischen 30 und 75, ist ja gar keine so riesige Range, das ist natürlich schon life-changing oder irgendwas dazwischen, aber generell dahin zu kommen, ist ja schon life-changing.
Absolut, ist natürlich toll, dass wir tatsächlich noch 100% der Firma gehalten haben am Ende und jetzt nicht an Investoren auch was abgeben mussten.
Und jetzt gehört euch mal nichts mehr, oder doch, gehört euch noch was?
An unserer ersten GmbH, an der Beauty Bears GmbH, gehört uns nichts mehr. Die ist jetzt eben komplett an Havea verkauft worden. Aber wir haben uns wiederum mit einem relevanten Anteil des Verkaufspreises rückbeteiligt an Havea, also an der gesamten Gruppe.
Mhm, also dann nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 50 Millionen bekommen, so eine schöne Mitte. Und dann habt ihr von den 50 Millionen nochmal 20 in die Hand genommen, um da jetzt was zu halten. Und wie viel gehört euch jetzt an Havea? Größenordnung? Ein paar Prozent?
Gute Frage, ja.
Naja, also die Milliarde... Da bleiben noch nicht so viele Anteile.
Ja, also 2-3% dann.
Ja, sowas.
Aber
wisst ihr gar nicht genau.
Nö. Dann würden wir ja jetzt, dann könnte ja jeder die Rechnung machen.
okay, schade.
Entschuldige mal.
Aber ist ja, also trotzdem, ich meine, für eine Sache, die ihr 2018 angefangen habt, ist es ja schon sehr krass. Also so schnell ist man dann jetzt millionenschwer.
Ja, es ging wahnsinnig schnell. Also tatsächlich, habe ich selber nie gedacht. Vor allem, weil das ja nie so also wir haben diese Company nicht am Reißbrett geplant, haben da nie den krassen Business. Ich glaube, wir haben nach 1,5 Jahren den ersten Businessplan geschrieben, als man irgendein VC angefragt hat danach. Deswegen ist das natürlich umso schöner, dass es so toll funktioniert hat.
Wir sind da eigentlich immer sehr stark irgendwie aus dem Bauch raus vorgegangen und irgendwie so auch im besten Sinne opportunistisch echt. Also wir haben immer versucht, einfach die Chancen, die sich uns geboten haben, dann auch bestmöglich zu nutzen. Also eben so eine Tina Müller, die dann uns die Douglas-Listung, also natürlich haben wir gesagt, wir machen das, obwohl wir eigentlich erstmal digital gedacht hatten über Amazon und vielleicht einen eigenen Shop. So, und dann kam halt DM, Rossmann und dann halt erst der eigene, also... So, wir haben das jetzt nie so total rational alles von A bis Z durchgeplant am Anfang, sondern haben uns da auch schon immer ein Stück weit in unserem eigenen Tempo auch treiben lassen, will ich gar nicht sagen, das klingt so passiv, aber ne, schon auch immer geschaut, okay, welche Chancen bieten sich uns, wie können wir die nutzen?
Und sich auch alles erstmal anhören. Also auch die Entscheidung, am Schluss keinen Investor mit an Bord zu nehmen, wir haben uns trotzdem alles angehört, haben mit jedem gesprochen. Wir haben sicherlich mit 20 VCs gesprochen und mit 30 Business Angels, weil du bist ja nicht dümmer. Mhm. Jedes Gespräch gibt dir wieder einen wertvollen Input und dann kannst du immer noch sagen, nein, mache ich nicht.
Aber warum hat es nicht geklappt?
Ich glaube, es hat nie so richtig, war nie so richtig der Fit da. Einige wollten uns auch nicht, einige wollten wir nicht. Es ist halt am Ende nie zusammengekommen.
Ich glaube, es ist halt auch schon schwierig als Frauen, auch mit einem sehr femininen Produkt, also jetzt halt nicht unbedingt so ein Deep-Tech-Produkt, sondern ein im besten Sinne wirklich einfaches, demokratisches Produkt. Ich glaube, das haben dann viele männliche VCs tatsächlich hatten einfach schwer, sich das vorzustellen, dass das halt erfolgreich ist. Und und vor allem, wenn es dann profitabel ist, kommt halt gerne, dann investiert ihr nicht genug in Wachstum. Also ich glaube, das war einfach ein bisschen zu weit weg so von der klassischen VC-Welt.
Und viele, also das ist einfach so, die Finanz- und VC-Welt ist noch extrem männlich geprägt. Und die haben immer gesagt, das kann nicht genug wachsen. Das kann nicht irgendwie 10 Millionen Umsatz überschreiten. Wo wir immer dachten, naja, das spricht die Hälfte der Bevölkerung an, das Produkt. Das kann sehr wohl, aber das fällt ihnen dann manchmal schwer.
Was glaubt ihr heutzutage, wie groß es werden kann? Also vom Umsatz her gibt es da jetzt so Vorstellungen, dass man sagt, das kann 100 oder 200 oder was kann es werden?
Kann es absolut. Also wenn man in die USA schaut, da gibt es einzelne Brands in dem Gummies-Bereich, die 300 Millionen Umsatz machen. Die sind nicht viel älter als wir. Und das ist nur der US-Markt. Die Möglichkeit ist absolut da in die Richtung zu wachsen.
Okay, und also am Ende, ehrliche Frage, also müsst ihr mal sagen, das war nicht das Geld, sondern es war dann wirklich dieser Fit zu Avea, der den Ausschlag gegeben hat?
Ja, also für die finale Entscheidung, das war schon auch die höchste Bewertung am Ende, aber zum Beispiel nicht das höchste Vorab-Payment jetzt, das hätte ein anderer geboten, aber wir haben einfach total die Chance gesehen. Weil wir wollen jetzt ja auch beide nicht raus, das war eigentlich ganz klar, dass wir auch weiter mit an Bord bleiben, auch weiter Geschäftsführerin bleiben und dann will ich das ja wirklich mit einem Partner machen, der selber inhaltlich total stark ist, der uns unglaublich helfen kann, der uns neue Vertriebswege eröffnen kann.
Ist das auch noch von den Gründerinnen und Gründer geführt?
Nein, das von Pomeroy noch? Nein.
Ach so, ja, okay, aber okay, die Story ist
noch
so.
Viel besser. Havea hat in den letzten 6 Jahren 6 Firmen gekauft. Eine davon, deren Gründer ist jetzt CEO von der ganzen Gruppe.
Ah, genau.
Und das fanden wir natürlich total geil, dass da auch ein Gründer so stark dran geglaubt hat, dass er inzwischen die ganze Gruppe leitet. Das zeigt ja auch ein bisschen für uns den Weg auf, wo es noch hingehen kann in Zukunft.
Und euer Team ist jetzt aktuell so 25 Personen?
Mhm, ja, genau. Aber inklusive Werkis und Praktis.
Okay, also eigentlich
und
super Schlag. Ja.
Ja, super, super lean. War uns immer wichtig, auch das natürlich im Bootstrapping-Geheimnis, sich nicht unnötig aufzublasen, was das angeht, sondern echt zu versuchen, es so lean wie möglich hinzukriegen. Da sind wir echt happy mit, aber das darf jetzt auch mal wieder ein bisschen wachsen.
Und das war aber eben auch eigentlich, weil du ja vorhin nach 21 gefragt hattest, also wir hatten in 21 waren wir auch schon irgendwie fast 20 Leute oder so, ne? Und in 21 hat es halt noch nicht gereicht mit Personalkosten von, sechsstellig, da bist du halt relativ schnell dann übers Jahr gerechnet bei 1 Million Verlust, mehr oder weniger, aber in 22 ist es dann halt voll auf, weil wir können jetzt mehr oder weniger mit dem gleichen Team sehr gut skalieren.
Also eine Dividende habt ihr euch nie ausgeschüttet, logischerweise?
Nee.
Habt euch ein kleines Gehalt bezahlt?
Ich glaube 2018
oder
2019.
Wir haben uns ein faires Gehalt bezahlt, wir sind ja auch nicht mehr Mitte 20. Ja. Aber nee, nie darüber hinaus. Also Profits haben wir immer reinvestiert komplett.
Und jetzt nach dem Exit-Erlös, was macht ihr da? Werdet ihr jetzt Investorin, Business Angels selber oder was ist der Plan?
Ja.
Also vom Business. Also jemand, der euch jetzt hier hört und sagt, ich habe eine gute Idee, dann darf ich euch melden.
Klar, also ein bisschen gerne. Was an Startup-Ökosystem zurückgeben, finden wir wichtig. Auch weil wir zwei Frauen sind und es gibt nicht so viele weibliche Investorinnen. Wir haben selbst erlebt, wie es sein kann, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Und wir haben selbst erlebt, wie es ist, mit einer Idee oder einem Produkt für Frauen von Männern auch nicht ernst genommen zu werden. Und das wollen wir natürlich ändern. Deswegen ist uns das extrem wichtig, da jetzt auch zu unterstützen.
Ist eigentlich eure Kundschaft jetzt zu 80% oder 90% Frauen? Oder?
Ja. Absolut, ja.
Also wie viel Prozent sind es? 100 oder?
Ja, 90. Oder, also wir adressieren ja auch vor allem an Frauen. Wir haben ja gar kein Produkt jetzt für Männer. Also aber es kommt schon mal
mich
vor.
Die Sache mit dem Haar und mit dem Flug. Also das wäre jetzt beides was ich jetzt...
Ja, ja, genau. Also deswegen, es wird auch von Männern gekauft, aber wir adressieren vorwiegend Frauen. Ja,
die Brand an sich ist schon sehr weiblich. Ja.
Okay. Das heißt, also ihr werdet jetzt so ein bisschen zurückgeben, guckt euch jetzt irgendwie Investments an, irgendwie Startup-Ideen, gerade D2C könnte ja jetzt gut zu euch passen, jetzt habt ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ansonsten kauft man sich ein Haus.
Mal gucken. Also, ganz konservativ, vor allem beim Mittagessen drüber gesprochen. Genau. Ne? Gold, ETFs.
Wirklich?
Ja, klar.
Also nicht in irgendwelche VC-Fonds investieren oder vielleicht
auch. Ja, also abwarten, was passiert. Ne? Ist jetzt vielleicht gerade nicht der Moment.
Oder gerade.
Oder gerade, aber jetzt mal gucken. Ja. Aber erst.
Ist ja noch recht frisch. Ne? Wann war der Exit?
Ja, jetzt letzten Monat. Also Closing hatten wir vor zwei Wochen.
Genau.
Also ist ja dann noch so der Moment, wo man aufs Konto guckt und denkt sich, okay, what the fuck?
Ja, das ist krass. Also das
ist schon so. Ich habe direkt einen Screenshot bei dem
Konto. Ja, pass auf, der komplette Kaufpreis kam auf mein Konto. Ich durfte weiterverteilen und kam einen Tag zu früh. Das heißt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Guck irgendwie mal meine Online-Banking-App auf.
Bei welcher Online-Banking-App bist du?
Da Übervereinsbank.
Übervereinsbank, okay, shout out.
Die hat auch postwendend angerufen, was eigentlich jetzt los ist.
Ernsthaft?
Klar, Geldwäsche gesetzt.
Okay, da ist sehr viel Geld auf ihr Konto gekommen, ist das richtig? Das wird, ja, das ist, stimmt, das ist häufiger. Krass, und dann haben eure Eltern gesagt, irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Und ihr habt alle so ein bisschen gedacht, das kann was macht man irgendwas besonders? Macht jetzt einen krassen Urlaub oder irgendwas? Gönnt man sich irgendwas spontan?
Ja, ich habe direkt einen krassen Urlaub gemacht.
Das stimmt.
Also Herbstferien der Kinder war dann direkt irgendwie ein bisschen krasser als sonst. Aber,
okay.
Aber ja, gut. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt halt tatsächlich einfach erstmal ein bisschen gucken. Es ist schon echt surreal. Irgendwie auch.
Stell mir so vor.
Ja,
also ja aber
es ist auch eigentlich so. Ist das Arbeiten dann, wenn ich es so richtig interpretiere, auch jetzt in dem Sinne nicht mehr nötig. Es ist jetzt so, man macht es doch gerne, aber wenn jetzt diese Zahlen so einigermaßen stimmen, dann kann man sich auch ausrechnen, dass es würde jetzt auch so reichen.
Ja, vielleicht, aber ich glaube, wir arbeiten beide leidenschaftlich gerne. Haben wir auch schon immer. Ja. Und es geht ja auch irgendwie sofort weiter. Ne? Also ich habe auch immer gesagt, hey, wenn dieser Exit-Prozess vorbei ist, dann gehen wir beide zwei Wochen in Lanzerhof und machen mal irgendwie gar nichts und nur noch Detox. Aber es geht natürlich Schlag auf Schlag weiter. Jetzt kommt der Integrationsprozess und dein Gegenüber, für den geht's ja, oder der Käufer, für den geht's ja jetzt erst los. Und dementsprechend machst du eigentlich direkt weiter. Es gibt so diesen Break gar nicht, den man immer vorher so antizipiert.
Nee, und wie gesagt, wir wollen ja auch gerne weitermachen. Wir sind ja auch rückbeteiligt. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass der komplette Kaufpreis jetzt irgendwie bei uns gelandet ist und fertig, sondern genau.
Bist du eigentlich teilweise Französin?
Ja, mein Vater ist Franzose.
Also deswegen auch in der Nähe zu dem französischen Käufer? Nee.
Ja, könnte man meinen, aber nee, ehrlicherweise nein. Das hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Also Lena spricht jetzt ja auch kein Französisch. Zum Glück, der CEO der Firma redet, ist irgendwie halb Englisch. Der redet komplett, also Native Speaker Englisch eigentlich.
Aber auch Französisch. Insofern.
Auch Französisch, ja.
Das heißt, genau. Da habt ihr schon irgendwie ein bisschen so connected.
Ja, das ja, klar, auf jeden Fall. Aber auch, weil es einfach ein guter Typ ist. Also Lena hat auch direkt connected mit dem. Und mein Französisch ist auch ehrlicherweise ein bisschen eingerostet.
Ja,
gar nicht mehr so gut, wie es mal war. Aber kommt jetzt hoffentlich wieder. Je öfter ich dann in Paris bin vor Ort.
Ist besser als meines. Wichtig. Ja, klar, aber wir haben auch gesehen, jetzt die Strategen in Deutschland, das war halt also ein bisschen langsamer. Also wir hatten hier schon entsprechend auch auf der Longlist, hätten uns auch sehr gefreut. Aber
wer wäre ein typischer Stratege gewesen?
Merz zum Beispiel, Spezialdragés, das ist ja quasi die Mutter aller Nahrungsergänzungsmittel für Frauen.
Wir haben auch nach eurem Podcast hier bei Cosnova angeklopft natürlich, die haben ja noch gesagt, dass die machen ja sogar ein Konkurrenzprodukt bei DM mit einer etwas jüngeren Zielgruppe, aber sind auch reingegangen in den Bereich, also ne, solche, also ich sag mal etwas kleinere, aber natürlich auch irgendwie in Unilever oder who knows. Aber das, ja, gibt auch viele mittelständische Pharma- und Konsumgüterunternehmen, aber das hat alles ein bisschen langsamer. Die konnten eigentlich die Pace von so einem Prozess gar nicht mitgehen.
Okay, aber der Prozess war dann nur ein halbes Jahr oder so?
Ja, es ging sehr schnell. Aber ich glaube, wir waren noch Streber. Wurde uns zumindest immer zurückgespiegelt. Also wir waren immer sehr schnell mit den ganzen...
Aber halbes Jahr ist dann so schnell.
Ja, also ja. Uns kam es ewig lang vor, aber es wurde uns eigentlich komplett zurückgespiegelt, dass es ein sehr schneller Prozess war. Ich glaube, es kann sich auch deutlich länger ziehen.
Die Perspektive für die Rückbeteiligung ist jetzt so, dass man das irgendwann wirklich an die Börse bringt oder dass man das dann irgendwie jetzt noch an den nächsten PE weiterverkauft? Oder?
Ja, oder an den nächsten Strategen. Also okay. Ich glaube, da gibt es noch ein paar große Konsumgüter oder Pharmakonzerne auf der Welt, für den das Sinn machen könnte, dann da irgendwann den Market Leader in Europa zu kaufen.
Aber da reden wir dann jetzt schon über einen Gesamt Kaufpreis dann von einer Milliarde plus jetzt.
Klar, genau. Ist ja jetzt schon mit einer Milliarde bewertet.
Also jetzt eine Milliarde, 3x ist glaube ich so das typische PE-Ziel.
Okay.
Klar, also da wird die Luft schon dünn.
Ja, wollte ich gerade sagen, das kann jetzt nicht mal jeder so eben. Glückwunsch, das freut mich sehr. Also auch, ich bin ja stolz, dass ihr auch, ihr sagt ja ab und zu, hört ihr zu hier.
Absolut.
Und ich glaube generell.
Auch eure Reports. Und
war der, also, genau, war der auf dem Festival und so, dass jetzt ne, solche Geschichten hier bei uns entstehen und dass ihr das so, ja, mega, also sehr, sehr beeindruckend.
Also 2018 haben wir uns direkt den Amazon-Report, glaube ich, damals, bevor wir angefangen haben mit der Listung.
Ja.
Das ist auch total wichtig. Es gibt so viele Ressourcen und man kann so viel lernen. Und ich finde auch alle Gründer, die hier sind, jeder hat was Spannendes zu erzählen. Man muss auch nicht jeden Fehler selber machen. Man kann auch mal ein bisschen zuhören.
Wer war euer Lieblingsgast oder Gästin bislang?
Ich habe ja vorher schon gesagt, Christoph Gerber.
Christoph Gerber,
schon,
okay,
schaut auch. Schon richtig stark. Wir sind auch große Sven Schmidt-Fans. Ja. Also, und ja, ansonsten finde ich ansonsten immer alle Gründer richtig cool.
Ja.
Cool. Gibt's noch eine, wir haben ja immer durchaus auch die Herausforderung, Frauen zu finden, die sozusagen jetzt so spektakuläre Sachen machen wie bei euch. Gibt es da jemanden, den ihr euch wünscht?
Uja fanden wir stark, zum Beispiel auch den Podcast. Achso, ja, den wir uns wünschen noch. Ja, okay.
Ja, also ich würde Dr. Anne Latz unbedingt mal empfehlen.
Dr. Anne Latz.
Ja, das ist ja unsere medizinische Beraterin. Die macht aber mit Hello Insight auch ein super spannendes Startup, Glucose-Tracking.
Aha.
In Österreich. Also so Digital Doctors, ne, die ist auch mit den Mädels von Dermanostics sehr eng vernetzt. Das ist ja eine digitale Hautarzt-App. Also ich finde, in diesem ganzen MedTech-Bereich gibt es richtig coole Frauen.
Okay, dann nehmen wir einen Blick. Vielen Dank fürs Rumkommen und nochmal Glückwunsch. Also sehr, sehr erfreulich. Freut mich für euch.
Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
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 Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.